Herzlich willkommen in der Brettspielbar, dem Brettspiel-Podcast von brettspielbox.de und spielbar.com. Liebe Zuhörende, danke schön, dass wir wieder auf euren Ohren zu Gast sein dürfen. Wir, das sind der Christoph in Bonn. Hallo Christoph.
Ja, hi. Ich freue mich auch wieder dabei zu sein.
Und ich bin der Jürgen aus Herzogenrath. Und wir haben hier an der Brettspielbar mal wieder das ein oder andere News-Thema aus der Branche, was wir besprechen wollen. Und los geht's mit unserem eigenen großen Projekt, denn nachdem bei Springer Nature in den letzten Monaten mit gebremstem Werf, sage ich mal, am Buchprojekt gewerkelt wurde, haben wir tatsächlich jetzt die letzten drei Abschnitte zugeschickt bekommen, nämlich das Inhaltsverzeichnis, das Vorwort und das Autorenverzeichnis und Autorinnenverzeichnis. Und sollen das jetzt freigeben. Dabei ist auch das Buchcover. Und in der E-Mail liest sich das so, dass in dieser Woche, wo diese Episode online geht, dann wohl auch jetzt endlich für die breite Öffentlichkeit die Artikel online kaufbar werden sollten. Im Moment sind die Beiträge ja schon erreichbar, wenn man in irgendeiner Form über ein Abo Zugriff darauf hat. Das sind dann im Wesentlichen Bibliotheken und große Unternehmen, die solche Buchpakete bei Springer abonniert haben und digital den Zugriff darauf haben. Und jetzt sollte es dann, wenn ich die E-Mail richtig verstehe, dann auch so sein, dass in dieser Woche dann die Beiträge auch einzeln online gekauft werden können. Ob man dann auch schon das gesamte Buch online kaufen kann, ist mir tatsächlich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht so ganz klar. Also, aber auf jeden Fall sollten die einzelnen Artikel online sein, wenn ich die E-Mail richtig verstehe. Hoffen wir es mal.
Ja, und da uns jetzt viele schon angefunkt haben, hey, wann gibt es das physische Exemplar und habt ihr eine ISBN zum physischen Exemplar etc., da bitten wir tatsächlich noch ein bisschen um Geduld. Also uns wurde mitgeteilt, dass das im Herbst der Fall sein wird, was uns so ein bisschen betrübt hat. Aber ja, wir werden so schnell wie möglich was kommunizieren, sobald es auch in unseren Wissensbereich hineingeht. Wir bleiben dran. Tut uns leid, da müssten wir leider euch noch ein bisschen gedulden. Das wird sicherlich noch ein bisschen dauern, bis wir da ein verlässliches Datum dann nennen können.
Zweites Projekt, was läuft, mein Spieleverkauf. Wer da Lust hat, Link ist in den Shownotes. Schaut euch da um. Ich kann gerne Spiele verschicken. So langsam fange ich an, da die Regalreihen auch lichten zu können.
Das heißt, es entsteht eine Menge Platz für neue Spiele?
Auf jeden Fall wünsche ich mir weiterhin, dass Platz entsteht, ja.
Bei mir ist das Gegenteil. Ich wünsche mir eigentlich, dass noch ein bisschen freier Platz ausgefüllt wird. Wir sind noch dabei, das Brettspielwochenende der Brettspielbox vom 22. bis 24. November zu füllen. Sind jetzt bei knapp 86% der Teilnehmenden. Also wer da noch Lust hat, dabei zu sein, hat jetzt noch die Möglichkeit. Für alle die sich dann danach anmelden, werden wir mit Sicherheit eine Warteliste auch einführen. Aber irgendwann deckeln wir halt auch, weil die räumlichen Kapazitäten ja immer noch ein angenehmes Spielen dann halt auch mit sich bringen sollten. Aber es ist schon ganz gut besucht. Wir sind da schon sehr, sehr happy mit.
Ja, bei unserer letzten Aufnahme haben wir am Vormittag vor der Präsentation der Nominierten für das Spiel des Jahres aufgenommen. Und jetzt sind die Nominiertenlisten da. Natürlich hat alle Welt schon drüber gesprochen, nur wir noch nicht. Wie sind die denn?
Das Beste kommt zum Schluss, oder?
Das Beste kommt zum Schluss. Die Besten kommen zum Schluss, ja. Sehr gut.
Ja, wir fangen mit dem Kinderspiel des Jahres an. Da wurden drei Spiele nominiert. Die magischen Schlüssel von Wolfgang Warsch, große kleine Edelsteine von Markus Slavicek und Arno Steinwender und Taco Katze Pizza Junior von Dave Campbell und Thiers Denoual. Und die drei sind jetzt ja im Ringen um das beste Kinderspiel des Jahres. was ja traditionell immer am Anfang dann auch der Preisträgerübergabe präsentiert wird.
Ich glaube, die Übergabe, da folgt dann das Kennerspiel des Jahres. Ne? Und da sind die Gilde der fahrenden Händler von Matthew Dunstan und Brett J. Gilbert von Skellig Games nominiert. Emission von Matt Leacock und Matteo, ich bin mir weiterhin unsicher, Menapace oder Menapace, weil er in London lebt, meines Wissens, bei Schmidt Spiele. Und für mich tatsächlich überraschend, aber du hast alle sechs korrekt vorausgesagt. Ja. Zug um Zug, Legacy von Rob Davio, Matt Leacock und Alan R. Moon bei Asmodee. Also für mich insofern überraschend, weil Zug um Zug ja schon mal Preisträger war. Und das Legacy-Spiel jetzt hier für mich so, das war so obendrauf. Deswegen hatte ich nicht mit einer Nominierung für das Kennerspiel gerechnet, sondern dann vielleicht eher mit einer besonderen Würdigung, in welcher Form auch immer. Aber ja, es ist nominiert. Prima. Ich freue mich drauf. Ich nehme es jetzt mit in den Urlaub.
Oh, dann werdet ihr da aber eine schöne Zeit haben. Und mein Gefühl ist, ihr werdet es auch am Ende durchsuchten, so wie es bei uns halt auch der Fall war.
Ich bin sehr gespannt.
Ja, und dann ganz zum Schluss wird dann noch der rote Vorhang aufgemacht und das Spiel des Jahres gekürt. Auf den Wegen von Darwin, Grégory Grah und Mathieu Verdier bei Sorry We Are French, Captain Flip mit Paolo Mori und Remo Consadori in dem neuen Verlag Playpunk, die direkt mit ihrem ersten Spiel also eine Nominierung erreicht haben, ebenfalls bei Asmodee im Vertrieb. Und Sky Team von Luc Rémaud bei Scorpion Masqué, was bei Cosmos lokalisiert worden ist. Und damit war dann auch die Klärung der Frage, ist Sky Team jetzt rot oder Anthrazit geklärt?
Aber das war doch Sky Team geklärt. Ich habe doch gesagt, dass das rot ist.
Das haben wir beide ja gesagt und haben uns auch gegen eine Vielzahl von Redakteuren behaupten müssen. Wir waren ja bei der Minderheit damals dabei. Na, hätten sie uns direkt mal anders fragen sollen. Naja.
Ja, und ich habe es gerade schon gesagt, du hast alle sechs Nominierten bei Spiel des Jahres und Kennerspiel des Jahres richtig vorhergesagt. Also Chapeau. Ich hatte noch Mycelia auf der Liste und siehe da, wer springt in die Bresche? Der Österreicher.
Genau.
Der österreichische Preis Spiel der Spiele ist nämlich an Mycelia von Daniel Greiner, der ja Redakteur bei Ravensburger ist und eben jetzt auch als Autor bei Ravensburger unter Vertrag ist, ausgezeichnet worden.
Und neben dem Spiel der Spiele gibt es natürlich auch den Spielehit Kinder, Familie, Freunde, Experten, Karten und Trend. Das werden wir jetzt nicht alles hier auflisten, packen wir als Link mit in die Shownotes. Und dementsprechend könnt ihr da nochmal nachlesen, wen in den einzelnen Kategorien die österreichische Jury da noch für auszeichnungswürdig und fähig gehalten hat. Mhm.
Ja, dann gab es eine News aus dem großen Themenfeld Crowdfunding. Und zwar von GameFound. Das war ja ein Unternehmen, die hätten wir auch unheimlich gerne im Buch drin gehabt, mit einem Beitrag zum Thema Crowdfunding für Brettspiele. Die haben das aber terminlich einfach nicht hingekriegt. Also die haben es noch nicht mehr hingekriegt, uns zu antworten. Aber wenn man sieht, was die alles auf die Beine stellen, ist das auch nachvollziehbar. Die haben eine volle Agenda. Und haben jetzt angekündigt, dass sie mit ihrer Crowdfunding-Plattform quasi den nächsten Schritt gehen wollen in Richtung einer Store-Plattform, wo also Menschen, die Projekte auf die Beine stellen wollen, eben auch andere Produkte über so einen Online-Store quasi verkaufen können. Und in der Pressemitteilung klingt das so ein ganz klein bisschen so, als würden sie gerne Shopify für Brettspiele werden. Da bin ich mal ganz, ganz gespannt, ob sie diesen Weg tatsächlich einschlagen und weiterverfolgen möchten. Ich könnte mir vorstellen, also wenn man sich diese großen Plattformgeschäftsmodelle anschaut, könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass das eine ganz interessante Sache sein könnte. Ich glaube, da hängt ganz, ganz viel an einem geschickten Marketing für die Plattform dran, weil man eben dann doch sowohl indirekte als auch direkte Netzwerkeffekte da realisieren muss. Also man braucht dann viele Anbieter, die dort ihre Shops einrichten. Man braucht viele Kunden und das ist natürlich ein großer Aufwand. Aber natürlich mit dem Thema Crowdfunding im Hintergrund, wo dann ja schon ein Kundenstamm da ist, gar keine so schlechte Idee, würde ich mal sagen.
Ja, und dass sich da einiges tut, das ist auch in der nächsten Meldung zu sehen. Den Kickstarter, die ja viele, viele Jahre als der große Big Player im Bereich des Crowdfundings unterwegs waren oder auch eigentlich noch sind, die merken halt, dass jetzt von der einen oder anderen Seite da Konkurrenz halt verstärkt droht und unter anderem sicherlich auch Gamefound, aber auch BakerKit etc. Und man ist jetzt dabei, eben halt dort auch einiges mehr zu tun, die Plattform so ein bisschen mehr aufzuräumen, mehr Funktionen, mehr Sachen auch anzubieten, um eben halt, die noch marktführende Stellung nicht zu verlieren, sodass da eben halt neuere Funktionen, einige sagen, schon ein bisschen spät, aber vielleicht nicht zu spät, dann jetzt mit in die Plattform übernommen werden sollen. Also ich glaube, Gamefound hat sich mittlerweile als sehr veritabler Player da am Markt etabliert. BakerKit, die ja im Hintergrund verstärkt die Abwicklung gemacht haben, das, was Gamefound ja ursprünglich auch gemacht hat, haben ja auch vor anderthalb Jahren den Start verstärkt in das Thema Crowdfunding hineingenommen. Und jetzt macht Kickstarter praktisch den umgekehrten Weg und bietet halt zusätzliche Aktivitäten an, sodass gegebenenfalls diese sogenannten Zuliefer- oder Nachlieferplattformen dann nach und nach auch obsolet werden sollen. Mal schauen, wie sich das dann am Ende dort entwickeln wird. Und es wird wahrscheinlich auch eine Frage des Preises werden, den man dann eben halt für die verschiedenen Funktionalitäten dann zahlen wird. Wenn dann so viele Plattformen jetzt in Konkurrenz zueinander treten, könnte ich mir vorstellen, dass das am Markt auch nochmal ein preisliches Thema werden wird.
Ja, ich weiß gar nicht, ob wir in den letzten Branchen-News auch über Dicebreaker gesprochen hatten.
Nee, meines Erachtens nicht.
Haben wir das nicht reingenommen? Okay, das ist eine Nachricht gewesen, die kam so um unseren letzten Veröffentlichungstermin rundherum heraus. Dicebreaker ist ja eine Webseite, die was sehr Ähnliches machen wie wir hier und für uns auch oftmals als Quelle schon gedient hat, nämlich Branchen-News rund um Brettspiele. Und die gehören zu einem Konglomerat mehrerer Webseiten. Da gibt's also auch Webseiten im Rollenspielbereich, im Videospielbereich, die dann auch nochmal ein bisschen größer waren als die Brettspielseite selbst. Jedenfalls hat's hier eine Übernahme gegeben. Und zwar sind die unter das Dach von IGN geschlüpft. Das ist ein etwas größeres Medienkonglomerat, was diese Webseiten aufgenommen hat. Vielleicht hat zum Hintergrund, warum schließen sich solche Medienangebote zusammen? Weil es dann einfacher wird, für die Webseiten Werbung zu verkaufen. Das Ganze wird effizienter, wenn ich eben ganz viele Medienseiten steuern kann und dort große Werbenetzwerke, also die beiden größten Werbenetzwerke sind das Werbenetzwerk von Google und das Werbenetzwerk von Facebook. Und wenn man viele Seiten managt, dann ist es da nochmals einfacher, eben auch Skaleneffekte mit ausgespielter Werbung zu erzielen. Und ja, IGN hatte eben diese Sammlung an Webseiten, die sich ganz grob mit Spielen beschäftigen, übernommen. Und was so ein bisschen ungewöhnlich war, dass doch da anscheinend relativ zügig viele Mitarbeiter freigestellt worden sind und bei Dicebreaker auch gerade inhaltlich gar nicht mehr so viel passiert. Eine überraschende Wendung. Also entweder waren die Erträge da zu wenig, dass es einfach nicht im Fokus steht, quasi die Brettspiele weiter zu bedienen. Oder man hat tatsächlich strategisch was ganz anderes vor, dort aufzubauen. Es ist Status heute, wo wir aufnehmen, immer noch ein bisschen unklar, wie es mit der Seite weitergeht. Die Mitarbeitenden, / ehemaligen Mitarbeitenden, haben sich sehr bedeckt nur geäußert in den sozialen Medien. Das wirkt auf mich auch so ein bisschen so, als würde man da nicht groß Auskunft geben. Vielleicht hat man da auch ein Non-Disclosure Agreement in irgendeiner Form unterzeichnet. Ja, das Einzige, was man mitkriegt, ist, dass da klar kommuniziert worden sind, ist so, ja, wir sind da jetzt nicht mehr mit an Bord und publizieren da erstmal keine weiteren Beiträge. Also insofern, wir werden es mal weiter im Auge halten, was dort passiert.
Ja, dann hast du, glaube ich, noch ein interessantes Projekt ausgegraben zwischen Skellig Games und Uwe Rosenberg.
Genau, eine sehr spannende Sache. Es gibt da den Gedanken, dass Uwe Rosenberg ein Spiel quasi als Auftragsprojekt entwickeln wird, zusammen mit Skellig Games als Verlag. Und zwar gibt es den Ansatz, das Thema Quantentechnologie etwas stärker in die breitere Öffentlichkeit reinzubringen. Und dort gibt es ein vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördertes Projekt für die Technische Universität Braunschweig. Und anscheinend ist aus Stuttgart noch ein Kollege mit dabei, Ronny Navroth. Und das Projekt heißt Quantista und soll eben Quantentechnologie auf unterhaltsame Weise präsentieren, damit dann auch entsprechende Berufsfelder präsenter werden, und man hat dann eben die Hoffnung, dass eben auch Kinder und Jugendliche für dieses Thema der Physik interessiert. Also das fällt so ganz grob in den Kontext der MINT-Förderung auch weiterhin, was ja ganz stark im Vordergrund steht. Wir sehen das an den Hochschulen gerade, dass viele MINT-Studiengänge wirklich Probleme haben, die Studienplätze mit jungen Studierenden zu besetzen. Gilt nicht für alle Hochschulen, aber doch viele Hochschulen haben in diesem MINT-Bereich Probleme. Und das hier ist eben eines dieser Projekte, die man da auch, glaube ich, unter dieses Dach stellen kann. Und die Idee ist eben, dass Uwe Rosenberg dort ein Spiel entwickelt, was dann von Skellig Games produziert werden soll und fertiggestellt werden soll. Und hier sollen dann 3000 Exemplare als Vorführexemplare für Spielemessen und für Spielecafés letztlich produziert werden. Das heißt, aus dem Projektbudget ist dann anscheinend eben auch ein Budget da, diese Spiele dann auch wirklich zur Verfügung zu stellen einer breiten Öffentlichkeit. Ich hoffe dann auch, dass Bibliotheken vielleicht eine Berücksichtigung finden und das Spiel dann da reinstellen können. Und das Ganze soll bis circa 2027 laufen, und dann so die Idee, soll das bei Skellig quasi in ein reguläres Verlagsprodukt überführt werden. Also ganz spannender Ansatz. Also ich bin gespannt, ob der Nachhaltigkeit, also ob das wirklich dann langfristig wirkt. Der Betrag, der da reingeschmissen wird, ist ein durchaus hoher Förderbetrag. Also in einer Pressemitteilung oder einer Pressemitteilung konnte ich entnehmen, dass das wohl über 800.000 Euro Fördermittel sind, die in dieses Projekt reinlaufen. Jetzt ist natürlich der Projektplan nicht öffentlich. Ich weiß nicht, ob es da nur um die Spieleentwicklung geht. Bei dem Betrag gehe ich eher davon aus, dass da auch noch mehr Aspekte entsprechend abgedeckt sind bei dieser, ja, bei der Höhe der Fördersumme. Quantentechnologie wird kommen. Ist ein ganz, ganz spannendes Forschungsthema. Also insofern finde ich das sehr spannend, dass dort auch eben über ein Brettspiel nachgedacht wird. Und dann, ich würde mal mich aus dem Fenster lehnen und sagen, mit Uwe Rosenberg als Entwickler wahrscheinlich eher nicht ein Larifari-Pillepalle-Spiel, sondern wahrscheinlich dann doch schon was Interessantes, was dann vielleicht auch für uns als Vielspielende spannend wird, mal reinzugucken.
Ja, bevor du jetzt praktisch mit einer Verlagsschließung um die Ecke kommst, wollte ich noch was über eine Verlagsgründung besprechen. Und zwar ist die schon im letzten Jahr passiert, mir aber gar nicht so bewusst gewesen. Ich habe da jetzt nur durch einen Zufall drüber gehört, deswegen wollte ich es hier mit hineinnehmen. Die Rede ist von Elsenier Games. Und Die haben schon eine ganz interessante Geschichte hinter sich. 2016 ist ja der Harald Bilz leider verstorben, also jetzt auch schon 8 Jahre her, der ja damals den Heidelberger Spieleverlag gegründet hatte oder eben halt betrieb. 2017 ist dann der Spieleverlag mit Asmodee fusioniert und im gleichen Jahr ist dann Joker's World GmbH entstanden, die von Johannes Kastner, einem ehemaligen Mitarbeiter des Heidelberger Spieleverlags, gegründet worden ist. Und die haben im Wesentlichen das gemacht, was der Heidelberger Spieleverlag eben halt auch gemacht hat, neben Spiele entwickeln und erfinden, eben halt ein Vertrieb für Brettspiele zu sein. 2019 ist ja dann der Heidelberg Games Verlag entstanden, mit dem Heiko Bilz dort eben halt als Geschäftsführer. Und die Marke Heidelberger Spieleverlag war auch wieder frei. Und dieses Konglomerat Joker's World hat sich da eben halt umbenannt in Heidelberger Spieleverlag. Und so standen Heidelberg Games und Heidelberger Spieleverlag nebeneinander. Und die haben aber sich jetzt im Laufe der Zeit so ein bisschen auseinanderentwickelt. Und für die Kunden war es dann halt auch so ein bisschen schwierig, das Ganze auseinanderzuhalten. Wer ist jetzt Heidelberg Games? Wer ist der Heidelberger Spieleverlag? Und so hat es nach einer kurzen Umbenennung in Joker's World GmbH jetzt ein Neustudio geschafft mit Elsner Games, die sich vornehmlich um die Lokalisierung von ausländischen Spielen halt kümmern und praktisch in die Fußstapfen des Heidelberger Spieleverlags als Lokalisator eben halt hineintreten. Daneben gibt es natürlich weiterhin Heidelberg Games, die eben halt eigene Brettspiele entwickeln, aber eben halt auch beispielsweise für Czech Games Edition Spiele lokalisieren. Elsner ist eine Wortkreation aus Elstal, da wo die Firma sitzt, und Fafnir, dem bekannten Drachen aus der nordischen Mythologie. Und in naher Zukunft, beziehungsweise jetzt angekündigt, sind beispielsweise Brüssel 1893, die dritte Edition von Kingsburg, Yokohama in der zweiten Edition und Rallyman Dirt, die eben halt bei Elsner Games herauskommen werden. Finde ich auch sehr spannend, wenn man sich mal diese gesamte Geschichte rund um den Heidelberger Spieleverlag dort vor Augen führt.
Könnte man irgendwann ein Buch drüber schreiben? Ja, den Buchdeckel zu
noch klappen. Eins? Wir haben doch schon 3 in Auftrag.
Den Buchdeckel zuklappen, das macht ein anderer Verlag, nämlich Game Brewer. Das ist ja ein Verlag, die viele Spiele über Crowdfunding-Projekte an den Markt gebracht haben. Die letzten 3 Projekte laufen dort auch aktuell. Das sind Bone Wars, Algae Inc. und ich glaube die Stroganoff Big Box war das, die aktuell noch laufen. Genau. Die werden auch abgeschlossen, das wird ganz ordentlich an die Bäcker dann auch entsprechend ausgeliefert. Es gibt ja also keine Gefahr, dass das irgendwie scheitert. Nichtsdestotrotz hat man sich eben dort bei Game Brewer entschieden, danach machen wir den Laden dicht. Und im Moment läuft ein großer Restpostenabverkauf. Und die Verlagsmenschen schreiben in ihrer Pressemitteilung eben, dass sie sich freuen, wenn viele Menschen diese, anfangs waren es noch 9000 Spiele, die dort noch im Lager eingelagert sind, wenn die dann verkauft werden. Die Preisabschläge sind durchaus beachtlich. Also von daher sei das hier vielleicht auch einfach mal so weitergegeben. Da sind ja doch einige sehr spannende, sehr schöne Spiele mit dabei gewesen. Vielleicht kann da jemand noch was finden zu spannenden Preisen und freut sich. Und bei Game Brewer freut man sich dann auch, wenn der Lagerbestand am Ende bei 0 angekommen ist.
Ja, da kam Mitte des letzten Monats eine Nachricht hoch, dass Hans im Glück für das Thema Markenschutz des Wortes Meeple in den USA stärker auf den Plan getreten ist. Hintergrund ist, dass ein Crowdfunding-Projekt mit dem Spielenamen Meeple Incorporated eben halt aufgelegt worden ist, was mit $230,000 halt auch ganz gut finanziert wurde. Und Hans im Glück hat jetzt darauf reagiert und hat gesagt, also wenn das ganze Thema dort zu kommerziell genutzt wird, also der Begriff Miepel, die Rechte liegen ja bei Hans im Glück, dann möchten wir das an der Stelle nicht. Und das Projekt wird jetzt umbenannt in Tabletop Incorporated und auch das Unternehmen, was nach Miepel Incorporated eben halt benannt war, wird auch umbenannt in Cotsworld Games. Ich glaube, das Thema ist einfach, dass so wie Tempo oder verschiedene andere Begrifflichkeiten eben Miepel ja so eine Art Allgemeingut-Charakter hat, wenn wir eben halt über Pöppel oder Spielfiguren etc. sprechen. Und ich glaube, dass sich da Leute einfach nicht entsprechend Gedanken drüber gemacht haben, dass da vielleicht auch noch Rechte woanders liegen könnten. Und ja, ich bin mal gespannt, wie die ganze Sache da jetzt weitergehen wird. Also aktuell haben die Macher dort reagiert. In den USA findet man das natürlich jetzt nicht so lustig. Und ich bin mal gespannt, inwiefern jetzt das ganze Thema dort weiter diskutiert werden wird. Da gibt es halt auch schon Initiativen, diesen Miepel-Begriff mehr als Allgemeingut anerkennen zu lassen. Ja, mal schauen.
Ja, wobei man sagen muss, Hans im Glück musste hier quasi etwas tun, denn die haben die Marke, also das ist diese Bildmarke des Carcassonne-Miepels quasi in Europa als Marke eingetragen und eben diese Wortmarke des Miepels, die damals entstanden ist, als Carcassonne groß geworden ist, die haben die in Europa gestützt. Jetzt gab es hier diese Crowdfunding-Kampagne und die ist tatsächlich in Europa beheimatet. Also meines Wissens war das Unternehmen, sitzt das Unternehmen in Großbritannien, was diese Crowdfunding-Kampagne durchgeführt hat. Und benutzt halt den geschützten Begriff und dann musst du als Markeninhaber quasi aktiv werden. Ja, weil wenn du nicht aktiv wirst, dann verspielst du quasi dein Anrecht auf deine Marke, weil es eben dann heißt, okay, du verteidigst deine Marke nicht, dann hast du auch kein Interesse dran, dann kann diese Marke auch quasi erlischen. Und das ist für Markeninhaber immer an der Stelle so ein kritischer Punkt. Und jetzt muss man dazu sagen, wenn wir uns umschauen, insbesondere in der Medienwelt, dann sehen wir, dass es gefühlt irgendwie hunderte Podcasts gibt, wo der Begriff Miepel drin steckt. Es gibt gefühlt 2 Millionen Webseiten, wo der Begriff Miepel drin steckt. Und im Regelfall ist hier vorab bei Hans im Glück angefragt worden, also zumindest die Webseitenbetreiber, die ich kenne, die haben vorher bei Hans im Glück angefragt, ob sie denn den Begriff verwenden dürfen für das eigene Medienangebot. Und da war Hans im Glück in der Vergangenheit immer sehr, sehr wohlwollend und sehr offen für und hat dann im Regelfall immer die Erlaubnis gegeben, das eben zu verwenden. Nur das Problem ist, wenn jetzt tatsächlich so ein großes kommerzielles Projekt kommt, dann ist da an der Stelle tatsächlich die Markenidentität irgendwo in Gefahr. Weil wenn es so um einen kleinen Podcast geht, dann ist das so ein Hobbyprojekt und ist ja eher noch markenförderlich an der Stelle. Und insofern, da muss man eben nicht gegen vorgehen, aber es muss eben vorher gefragt werden, ob man den Begriff verwenden darf. Und so ist ja halt diese rechtliche Situation hier. Also wenn da jetzt von ausgewählten Medienschaffenden irgendwie geschimpft wird über Hans im Glück, ja, die haben halt gar keine andere Wahl, ne? Also die müssen so agieren, weil sie sonst eben die Markeneintragung da riskieren, die sinnvollerweise oder nachvollziehbarerweise ja auch ihre Berechtigung hat. Und in der Vergangenheit waren sie immer sehr offen, aber wenn es jetzt eben um solche großen kommerziellen Projekte geht, dann muss man das als Unternehmen da an der Stelle hinterfragen.
Ja, und du hast ja auch in vielen Anleitungen, wo Miepel halt genutzt worden ist oder aber eben halt auch bei dem Podcast, wie du es gerade sagst, ganz häufig eben halt drunter stehen, dass eben halt das mit Zustimmung vom Hans im Glück erfolgt ist. Und wenn man das eben halt im Vorhinein so vernünftig klärt, dann ist das in der Regel ja auch nie ein Problem gewesen.
Ja, einfach immer vorher fragen.
Manchmal sind Selbstverständlichkeiten nicht selbstverständlich.
Ja. Ja, was mir weh tut, wen wir nicht mehr fragen können, ist der liebe Peter Janzow. Wer ihn nicht kennt, Peter Janzow hat viele, viele Jahre den Spielewahnsinn in Herne betrieben. Er war einer der Köpfe hinter Stadtland spielt. Wer unsere Episoden gehört hat, weiß, dass da auch mein Herz ganz kräftig verschlägt. Und er ist jetzt vor wenigen Wochen im Alter von 70 Jahren nach längerer Krankheit leider verstorben. Er hatte in den letzten Jahren schon ganz große gesundheitliche Schwierigkeiten. Er hat sein Augenlicht weitestgehend verloren gehabt, worunter er sehr gelitten hat, weil er eben dann den Spielewahnsinn nicht mehr so organisieren konnte, Stadtland spielt nicht mehr organisieren konnte, die deutsche Mannschaftsmeisterschaft im Brettspiel auch nicht mehr so intensiv organisieren konnte, die er auch damals mit aufgebaut hat. Also jemand, der in der Brettspielbranche riesiges Engagement gezeigt hat und dem wir ganz, ganz viel zu verdanken haben, jetzt nicht mehr unter uns. Ihm sei hier ein ehrendes Andenken ausgesprochen.
Ja, jetzt ist es gar nicht so einfach, da eine Überleitung zu bringen, mein Gott. Ja, Andenken oder das ganze Thema Spiel noch stärker in den Vordergrund zu rücken, versuchen im Moment die Macher oder Macherinnen der Spiel. Es wird ein offizielles Brettspiel zu Spiel geben, was mit Skellig Games zusammen entwickelt wird. Autor des Spiels ist Ralf und Roy Zulinde. Und es wird Loot heißen. Auf dem Cover wird Mieps auftreten, weil der ein oder andere ja sich jetzt schon gefragt hat, wird Mieps überhaupt noch in Erscheinung treten? Ja, es wird wohl auch Stoffpuppen oder Stofffiguren demnächst geben. Aber eben halt auch erstmalig ein offizielles Brettspiel zu Spiel 2024. Mal schauen, ob sich das halt in den nächsten Jahren fortsetzen wird. Wir haben hier tatsächlich unter dem Namen Loot klassischerweise ein Familienspiel, wo es darum geht, möglichst viele Brettspielstände zu besuchen, Spiele zu erwerben und sich nicht von der Masse abdrängen zu lassen. Ich bin mal sehr gespannt, wie das ganze Thema da umgesetzt sein wird. Kann mir aber gut vorstellen, dass sich viele eben halt das als Mitbringsel von der Spiel eben halt auch mit in ihren Korb, Tasche, was auch immer sie als Aufbewahrungsmittel dann auf der Spiel nutzen, mit hineinlegen werden.
Ja, auf jeden Fall. Das ist jetzt schon ein ganz, ganz sicherer Kauf. Und ich bin wahnsinnig gespannt, ob dann weitere Vater-Sohn-Projekte folgen werden und die beiden dann noch mehr Spiele gemeinsam machen werden. Also liebe Grüße nach Mallorca. Haltet uns da mal auf dem Laufenden.
Ja, dann haben wir noch zwei zwei Veranstaltungsankündigungen. Ich glaube, viele von euch werden in knapp 14 Tagen oder 3 Wochen in Berlin auf der BerlinCon sein, der Jürgen leider nicht.
Nee, nachdem ich erst kein Hotelzimmer gekriegt habe und dann alternativ eine Exkursion mit Studierenden nach Stuttgart geplant habe und auch jetzt durchführen werde, kam dann die Mail, ja, es sind jetzt noch Hotelzimmer frei geworden, so. Es war 2 Tage, nachdem ich den Exkursionsantrag abgegeben hatte. Von daher, ja, ich bin weiterhin.
Es hat dieses Jahr nicht sollen sein. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass wir dann in 25 da wieder eine neue gemeinsame Folge draus machen. Und natürlich sind wir sehr, sehr gespannt, was denn am 21. Juli 2024 in Berlin ausgezeichnet wird mit dem Spiel des Jahres. Und den Tipp kannst du ja nochmal abgeben, Jürgen.
Ja, Skyteam und E-Mission. Also ist, glaube ich, ziemlich safe.
Wären für mich im Moment halt auch die beiden erklärten Favoriten. Mal schauen, was es dann am Ende sein wird. Kinderspiel des Jahres, muss ich sagen, habe ich gar keine Ahnung mehr von, aber vom Gefühl her könnten es die magischen Schlüssel werden. Aber mal schauen.
Ja, dann haben wir wieder eine schöne Episode zu Ende gebracht. Lieber Christoph, wie immer war es eine Freude, mit dir hier an der Brettspielbar zu sitzen. Wir haben vor, für den 15. Juli eine Episode mit neuen Spieleindrücken euch zu präsentieren. Es kann sein, dass wir dann eine kleine Sommerpause machen und den 1. August auslassen. Das gucken wir aber spontan, ob wir das irgendwie hinkriegen oder ob wir das nicht hinkriegen. Mal schauen, aber am 15. gibt es auf jeden Fall ein paar Spiele auf die Ohren.
Genau, bis dahin eine schöne Zeit, spielt viel und hoffentlich etwas weniger Regen und noch eine schöne Rest-EM. Deutschland hat ja zumindest das Viertelfinale geschafft und mal schauen, wie weit es dann noch gehen wird.
Prima, bis dahin, ciao.
Tschö.
Danke, dass du der Plauderei an der Brettspielbar gelauscht hast. Wir freuen uns über Feedback, insbesondere bei iTunes, Panoptikum.io oder anderen Plattformen, über die du dem Podcast folgst. Wenn du uns direkt kontaktieren möchtest, geht das per E-Mail über kontakt@brettspielbar.de oder unsere Twitter-Accounts. Christoph ist dort unter @brettspielbox und Jürgen unter @spielbar_com zu erreichen. Wir freuen uns auch über Anregungen und Themenvorschläge für die kommende Episode. Für heute verabschieden wir uns und wünschen eine verspielte Zeit.